HR3,
der Gast des Tages.
Bernd Stelter, Kabarettist, Autor und rheinische Frohnatur.
Bernd Stelter ist den meisten durch die Comedy-Sendung 7 Tage, 7 Köpfe bekannt geworden. Bis zum Ende der Sendung im Jahr 2005 gehörte er zur Stammbesetzung. Angefangen hat Bernd Stelter in den 80er Jahren als Liedermacher. Seine Texte konnten lustig oder politisch engagiert sein. Gute Laune, Humor, Witzigkeit. Das sind seine Markenzeichen. Und natürlich steht einer wie er mit beiden Beinen im Kölner Karneval. Der studierte Volkswirtschaftler kann aber auch anders. In seinem Wohnort hat er die Bürgerstiftung Unsere Kinder, Unsere Zukunft ins Leben gerufen. Bernd Stelter ist 50 Jahre alt und 40 Kilo leichter. Diese Erleichterung ist dem Kabarettisten ein Buch wert gewesen. Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben, heißt es, und ist mit 232 Seiten auch keine dicke Schwarte. Mehr Platz im Leben kann einer wie Bernd Stelter immer gut gebrauchen. Bücher schreiben, Fernsehen machen und mit einem Bühnenprogramm auf Tour gehen, das braucht Platz. Mundwinkel hoch ist sein aktuelles Programm.
Ja, und das trifft bei ihm auf alle Fälle zu, denn ich habe Bernd Stelter auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Wir haben zusammen beide ein langes Gespräch geführt auf der ARD-Bühne. Also kein Zufall, Treffen auf der Buchmesse mit Bernd Stelter.
Also zwei Gründe, weil erstens habe ich selber eins geschrieben, zweitens bin ich Buchmessen-Junkie. Ich finde das klasse, da sind so Hunderttausende von Büchern und Zehntausende von Menschen, die geschrieben haben und dann noch jede Menge Menschen, die gerne lesen. Und dann sieht man Kleidungen, die man sonst nirgends sieht. Entweder haben die Manga-Kostüme an oder man trägt beige Korthosen und Hornbrillen, also beides langweilig. Und dann kommt was
Hallo?
Dazu. Ja.
Guck mal, was ich auf der Nase habe.
Eine Hornbrille, sehr schön, Bärbel.
Wollen wir mal tauschen? Komm.
Mal schauen.
Du die brauchst steht, ja gar die keine, das ist prima. Ja Fensterglas. Das sieht schlimm aus.
Rudi Carell hat mal gesagt, wenn du keinen Witz hast, setz irgendwas auf den Kopf, du siehst bescheuert aus.
Du siehst bescheuert und, aus.
Ja, und das Schöne ist, und dann ist eben bei dieser Buchmesse das Tolle, oder nicht, das Tragische, hier stehen hunderttausende Bücher und von denen werden ganz, ganz viele so gut wie nie gelesen. Und dass meins gelesen wird, das finde ich so klasse. Und da gucke ich ab und zu nach oben und sage herzlichen Dank.
Und du hast geschrieben übers?
Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben.
Genau, so heißt das Buch, übers Abnehmen. Und da bist du drauf zu sehen auf dem Cover mit einer Jeans aus alten Zeiten.
Richtig, ja.
Was war denn da dein Kampfgewicht?
Ich hatte ja Kleidergröße 60. Und da musste man unten einen halben Meter umnähen, das war immer sehr witzig. Wenn ich in einen Laden ging und habe gesagt, ich hätte gerne einen Anzug, dann sagten die immer, ah, kleinen Moment, wir haben da eine 58, die fiel sehr groß aus. Und dann habe ich die angezogen und passte trotzdem nicht. Und das war, ja, war eine ganz fürchterliche Zeit. Und ich bin sehr froh, dass ich heute in den Laden gehen kann und kann mir also einfach sagen, ich hätte gerne den Anzug und der passt.
Wie schwer warst du in deinen besten Zeiten? Darf ich dich das fragen?
Ja, 132 Kilo war die Spitze.
Oh, das ist schon ganz schön viel. Nun sind ja Frauen, denke ich mal, dass es den meisten hier auch so geht, so dass wir schon häufiger uns mal übers Gewicht unterhalten. Mhm. Aber bei Männern hat man immer so das Gefühl, die sagen immer, ja, okay, das ist irgendwie eine gute Polsterung, das gehört dazu, wie bei einer tollen Couchgarnitur, bisschen Bauch muss sein, das macht den Mann erst aus.
Ich glaube, der große Unterschied zwischen der Mann und der Frau, der liegt noch einen Tick vorher. In dem Alter, in dem sowas passieren kann, dass auch ein Mann sich überlegt, ich muss mal irgendwie mal ein bisschen was tun. Das ist so zwischen 40, 50, 60. Ja? Und da kriegt man seine Wechseljahre, also auch Mann mit 2N. Und der Mann mit 2N, der glaubt das nicht. Der sagt, Wechseljahre, nein, das ist ein Frauenthema. Das habe ich nicht, das will ich nicht und das kriege ich nicht. Mhm. Frauen wissen das. Völlig normal, Menopause, Hitzewallung, alles klar, kommt irgendwann.
Wie hast du denn deine Wechseljahre gemerkt?
Du wirst morgens wach, schwingst die Beine aus dem Bett und sagst immer, die Knie tun schon wieder weh. Das hatten wir doch gestern erst. Und solche Geschichten.
Also ihr Männer merkt die Wechseljahre in den Knien?
Hauptsächlich
in den Knien. Das ist auch spannend.
Nein, wir merken die Wechseljahre in erster Linie einen ganz einfachen Grund. Der Mann verliert zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr, ob ihm das jetzt passt oder nicht, die Hälfte seiner Testosteronproduktion. Mhm. Das bedeutet, ganz kurz gefasst, der Mann kann plötzlich mit dem Kopf denken und das kennt der nicht. So. Und diese Situation ermächtigt dich aber, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass da mit dem Körper irgendwas nicht mehr funktioniert. Und diese Wechseljahre kommen. Viele Männer leiden darunter, dass sie damit nicht rechnen. Ich habe damit gerechnet, insofern war es ganz gut.
Also das ist eben auch etwas, was du dann tatsächlich gemacht hast, dieser Realität ins Auge zu schauen. Ja. Wie alt warst du denn?
Ich war 43. Ich sage mal, mit 43 bin ich angefangen, 50 zu werden. Bei 50 wird man nicht von heute auf morgen. Mhm. Und das war wirklich eine spannende Zeit.
Auch sehr außergewöhnlich für Männer, sich dann tatsächlich darauf vorzubereiten.
Ja, wie gesagt, ich habe gemerkt, es stimmt nicht mehr so wie früher. Ich konnte das nicht lokalisieren. Ich hab mit dem Knie angefangen. Wahrscheinlich wird jetzt jeder Mediziner sagen, falsch, aber bei mir fing es im Knie an. Und dann fühlte ich mich nicht mehr wohl. Ich fühlte mich nicht mehr wohl in der eigenen Haut. Und dann kamen Gedanken wie, Sex ist eh überbewertet.
Hast aber nicht angefangen, Golf zu spielen, oder?
Doch, sicher. Und nein, aber dass man überhaupt solche Gedanken hat, ja? Das verwundert einen Mann. Und dann hast du als Mann ja nicht so viele Möglichkeiten. Wie reagierst du? Die eine Gruppe sagt, sagen wir mal so Typ Musikproduzent aus Hamburg, die sagt, ja, wenn das mit meinen Hormonen nicht mehr so stimmt, dann taugt die alte nichts mehr, brauche ich eine neue. Ne, wenn man sich mal umschaut in unserem Alter, wie viele Ehen kaputt gehen, Ehen, von denen man gedacht hat, Mensch, die waren ja wie geschaffen füreinander. Wieder andere ist eine ganz kleine Gruppe, die sagen, wenn ich mit dem Kopf denken kann, tue ich das. Melden sich an in der Volkshochschule oder schreiben sich ein an der Uni für Architektur und Kunstgeschichte. Aber die größte Gruppe, das ist halt die, die sagen, ja, wenn das mit meinem Körper nicht mehr so funktioniert, dann muss ich dem was Gutes tun. Hm. Und die fangen an zu trainieren.
Genau, und du hast eben auch angefangen zu laufen, davon gleich mehr. Deinen ersten Kauf der ersten Laufschuhe, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, die Bernd Stelter mir auf der Buchmesse erzählt hat. Bernd Stelter hat als Schauspieler und als Comedian, der im Karneval unterwegs ist, einen Beruf mit sehr, sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten. Er ist viel unterwegs, hat Proben und nach den Auftritten geht's dann oft ab ins Hotel und zwischendurch wird eben immer wieder gegessen. Da ist dann einiges zusammengekommen. Ich glaube, gut 130 Kilo hatte Bernd Stelter auf der Waage, als er sich dann entschieden hat, abzunehmen. Wie hat er sich das denn alles draufgefuttert? Das wollte ich in einem Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse von ihm wissen.
Also ich war eine Chipsvernichtungsmaschine und fand Kartoffeln einfach extrem lecker. In der Hotelbar sitzen und dann den Barkeeper immer wieder fröhlich anlächeln, weil die Chipspackung wieder leer ist und der nachfüllen könnte. Das hat mir große Freude bereitet. Wenn dann um 23 Uhr das Kleinhirn sagt, richtig, Bratkartoffeln, das wäre die Lösung. Und zwar eine Pfanne voll. Ja, und dann gibt es manche Leute, die können sich das leisten und ich nicht. Das heißt, ich darf dann nichts essen, das hilft alles nichts. Und das ist, natürlich ist mein Rhythmus ein falscher, aber den Rhythmus habe ich nun mal und mein Beruf ist nun mal so. Das heißt, da kann man das nicht ändern. Nein, es musste also wirklich eine Umstellung her.
Es gibt so eine schöne Szene, wo du beschreibst, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie sofort finde, ob ich da das Eselsohr gemacht habe, wo du dir deine ersten Laufschuhe kaufst mit dem Willi, der das Ohr auf die Straße legt, bisschen weiter vorne.
Ja,
Kannst du diesen Moment noch beschreiben?
Das war wunderbar. Willi, kennst du nicht, ist der Laufpapst in unserer Stadt. Er wies mir einen Weg durch die 58 Quadratmeter seines Ladens. Und diesmal war ich keineswegs überrascht oder entsetzt oder entrüstet oder ich war es vielleicht doch, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Mein Feuereifer hielt sich zwar durchaus in engen Grenzen. Das Feuer, das in mir brannte, hatte etwas von einem verlöschenden Teelicht. Trotzdem machte ich mich auf den beschwerlichen Weg. Ich walzte durch den Laden, die Ständer mit den Nordic Walking Stöcken vibrierten, Trinkflaschen fielen aus dem Regal. Willi legte sich währenddessen flach auf den Fußboden. Er sah ein bisschen so aus wie der Indianer in den alten Western, der sein Ohr an die Eisenbahnschiene legt, um nach wenigen Sekunden mit grüblerischer Miene den Typ der Dampflokomotive zu verkünden, dazu den genauen Zeitpunkt ihres Eintreffens, die Anzahl der Passagiere und die Blutgruppe des Lokführers. Willi hatte allerdings nicht das Ohr auf dem Boden, sondern die Augen auf meine Füße geheftet. Als ich viermal das Schaufenster erreicht und den Rückweg absolviert hatte, rief er, um eine zweite Meinung einzuholen, seine Ehefrau. Sie legte sich neben ihren Mann. Irgendwann stand Willi wieder auf und sagte, was meinst du? Ich würde sagen, Linkshänder, starker Pronierer, Hühnerauge rechts und Plattfüße. Sie nickte, rollt links stark über den großen Onkel ab. Ja sicher, weil das linke Bein noch hier kürzer ist. Genau. Ich stand völlig verdattert da. Mein Kopf war so rot, im Vergleich zu mir hätte Uli Hoeneß wie ein Albino ausgesehen. Ich schwitzte, hechelte und hätte mich am liebsten zu Willis Frau gelegt. Ich verstand kein Wort.
Es ging um das richtige Paar
Schuhe.
Ja, ne? Schuhe, das muss man einfach sagen.
Und mittlerweile, ich bin mittlerweile sehr dankbar, dass ich da gewesen bin, denn es gibt 100.000 Paar Laufschuhe und wahrscheinlich sind die meisten richtig gut, aber was man braucht, ist jemand, der das weiß.
Aber ist denn dein linkes Bein tatsächlich kürzer?
Ja, ja, mein linkes Bein ist kürzer und ich habe ich habe Senkspreiz und Hohlfüße und alles, also das war alles nicht so einfach. Wobei, gerade Willi, kennst du nicht, der Laufpapst sagt, mein Laufstil hätte sich in den letzten Jahren stark verbessert.
Ja, es gibt natürlich auch hinten im Klappentext ein wunderbares Bild, das hast du dir nicht nehmen lassen, du in so einem hautengen Outfit. Was sind denn diese Erlebnisse gewesen, als du diesen kleinen Laden verlassen konntest und hast deine ersten Lauferfahrungen dann gemacht? Denn über den Ausdauersport hast du ja so viele Kilos dann auch abgenommen.
Also das Lustigste war, dass ich von einem guten Freund, den Tipp bekommen habe, man muss anfangen, 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen. So, dann habe ich mir als allererstes mal die Klamotten dazu gekauft, das heißt die schicken Laufschuhe und entscheidend die Laufklamotten in, wie Willi sagte, Größe SE.
Was ist das denn?
Und ich habe noch gesagt, SE bist bescheuert, ich habe mindestens XXL. Aber er sagte, nee, SE ist schon richtig, das ist eine Abkürzung, das heißt Small Elephant. Ne?
Oh Gott.
Also es war... So, und dann stand ich also mit meinen Laufklamotten und mit meinen Schuhen und mit der ganzen Familie auf einem Feldweg und dann sind wir angefangen zu laufen. Betreutes Laufen nennt man das. Und nach 35 Sekunden war mir klar, diese Idee mit den 2 Minuten ist utopisch. Das schaffe ich nicht. Und dann haben wir uns also währenddessen noch geeinigt auf, wir drehen das um. 1 Minute laufen, 2 Minuten gehen. Und das hat dann funktioniert. Das habe ich eine halbe Stunde gemacht und danach war ich so fertig, dass ich 18 Minuten am Auto gestanden habe und habe gepumpt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal mache. Aber ich habe das immer weiter gemacht und dann plötzlich nach 2 Wochen, 3 Wochen war ich so weit, dass ich gesagt habe, Mensch, ich brauche diese 2 Minuten Regenerationszeit nicht mehr. Mir reicht eine. Also war ich bei 1 Minute laufen, 1 Minute gehen. Daraus wurden 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen, 3 Minuten, 4, 5. Und es waren, hat nicht mal 6 Monate gedauert. Und dann bin ich 45 Minuten am Stück gelaufen.
Also wirklich, finde ich, ist ein Applaus wert, ja, weil es kann eigentlich jeder anfangen.
Also aber das ist der Grund.
Ich meine, jeder von uns hat doch hunderte von Ausreden, dann tatsächlich auf der Couch auch sitzen zu bleiben und nicht zu laufen.
Ich habe einen inneren Schweinehund, der ist ca. 1,20 Meter groß. Der ist pechschwarz, der hat so Schlappohren und so eine bissige Schnauze wie ein Dobermann. Also das ist nicht einfach zu überlisten, ne? Aber es geht nicht anders. Man muss einfach irgendwann sagen, Laufen ist wie Zähneputzen. Da habe ich auch nicht jeden Morgen Lust drauf, aber man muss es machen und nicht jeden Morgen, sondern 3-mal die Woche 1 Stunde Bewegung. Die muss dran sitzen.
Sagt der neue Laufpapst, so klingt es fast ein bisschen, Bernd Stelter. Gleich mehr mit meinem Gast des Tages. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben. Auf dem Weg runter von den Kilos gab es für ihn aber eben nicht nur Erfolge, sondern auch Momente des Scheiterns. Bernd Stelter hat also kein reines Abnehm-Service-Buch mit tollen Diät-Tipps geschrieben, sondern...
Im Gegenteil, es ist einfach ein Weg durch 3, 4 Jahre. Und da waren eine Menge Niederlagen dabei, da ging auch viel schief. Und trotzdem hat es dann hinterher dazu geführt, dass ich wirklich so weit war, dass ich Treppen steigen kann, mittlerweile ohne Sauerstoffzelt.
Ja, und das war ja mit der Anlass, dass du eben auch gesagt hast, ich habe überhaupt gar keine Luft mehr. Ja, ich gehe ein paar Stufen hoch, aber jetzt hast du auch noch aufgehört zu rauchen. Ja. Das ist ja bei den meisten so, wenn sie das wagen, nehmen sie dann ja eigentlich wieder zu.
Ich habe ja auch wieder zugenommen. 6, 7 Kilo sind wieder drauf und du kannst nichts dran machen. Ich habe also mit einem Arzt gesprochen, weil ich sagte, ich esse nicht mehr. Und er sagte, das musst du auch nicht, weil der Körper verbraucht gerade bei der Umstellung plötzlich 400-500 Kalorien weniger, als wenn man raucht. Nikotin ist ein Nervengift, um das abzubauen, braucht der Körper Energie.
Früher war ja dein Spitzname immer Bernie-Bärchen, ja? Den kann man jetzt irgendwie gar nicht mehr verwenden, wenn es heißt, Hilfe, wer hat den Bernd geschrumpft?
Doch, das geht. Ich sage immer, der Bär ist eine Charakterfrage und hat mit dem Aussehen nichts zu tun. Der Bär heißt doch nichts anderes als gemütlich sein. Und ich kann durchaus gemütlich sein. Der großartige Kabarettist Horst Schroth, der hat eine unglaublich schöne Geschichte geschrieben und erzählt immer, dass er in der Lage ist zu wohnen. Ich glaube, Menschen, die wohnen können, die sind gemütlich. Und wohnen, das heißt, man setzt sich in so einen Sessel, hat ein schönes Buch dabei und gerne auch ein Gläschen Rotwein und man liest das und dann wohnt man da. Und wenn man so wohnen kann, ist man Bär, egal welche Figur.
Nun bist du ja jemand, der im Karneval, ich weiß das, weil ich auch ganz, ganz lange in Köln gelebt habe und dich da erlebt habe, auch jemand, der da richtig aufgeht, der das genießt, der Tag und Nacht in dieser 5. Jahreszeit dann auf der Bühne steht. Das stelle ich mir dann schwer vor, in so einer Zeit auf die Ernährung zu achten. Wie machst du das?
Also ich gebe gerne zu, dass ich am Anfang der Session, sprich so 6., 7. Januar, man kommt in Köln in einen Saal und diese Menschen haben plötzlich bunte Mützen am Kopf und sind fröhlich. Das macht mich auch immer ein bisschen nervös. Und dann trinke ich gerne auch mal ein Glas Wein mit, denn sonst wird das schwierig. Ja? So, wenn man aber die erste Woche...
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du da Zurückhaltung empfindest. Ich meine, du hast Karnevalsklassiker geschrieben. Wie heißt es noch? Ich habe 3 Haare...
Ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär.
Ja. Sing mal ganz kurz an.
Ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich zähle sie jeden Tag, es werden halt nicht mehr. So ein Bär scheut in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich. Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer es einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Aber... aber
ich meine, da kannst du doch nicht selber sowas wie eine Scheu empfinden. Das finde ich sehr überraschend.
Also sagen wir mal so, ich habe ein ganz nützliches Problem. Wenn ich Alkohol trinke, dann hört man das. Ja? Das ist einfach, dass man hört beim Sprechen, dass er irgendwie... So, und deswegen geht es bei mir leider nicht.
Was ist denn in deinen Augen der größte Unterschied zwischen dem hessischen Karneval und dem rheinischen Karneval?
Da gibt es natürlich regionale Unterschiede, nur die sind mir völlig wurscht. Ich mag beides. Also bei mir ist es relativ einfach. Da werde ich auch ein bisschen böse. Weil es gibt ja immer diese ganzen hochintellektuellen Menschen, die sagen, Karneval ist befohlene Fröhlichkeit und sowas. Dummes Zeug. Das steht nur im Kalender. Das ist alles. Es ist nicht befohlen. Man darf dann. Der Kölner zum Beispiel, der würde nur ab Aschermittwoch weiter feiern. Da wird ihm gesagt, er soll jetzt aufhören. Das ist der einzige Grund. Das ist nur, was halten wir denn mal fest? Der Holländer ist ein fröhlicher Mensch. Die Skandinavier liegen auf einem Ranking der Zufriedenheit bei Bevölkerung ganz weit oben. Ganz weit oben. Es gibt so die Universität Michigan, führt sowas immer durch. Den Polen geht es übrigens super. Der Deutsche liegt aktuell hinter Ruanda und Nigeria, was Zufriedenheit angeht, auf Platz 47.
Aber nicht, weil die Karnevalsphase jetzt
so kurz ist. Und das ist völlig ungesund. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum wir halt die Gebissschiefstände haben, weil die Mundwinkel so weit unten hängen und so.
Aber das passt doch dann perfekt zu deinem neuen Bühnenprogramm. Mundwinkel hoch heißt das doch. Hast du denn das Gefühl, wir sind so ein Land hier von runtergezogenen Mundwinkeln?
Ja, das sind wir. Wenn wir darüber reden, dann plötzlich nicht mehr.
Ja.
Aber die Leute, die jetzt hier sitzen, die sind rausgegangen aus ihrem Haus, die sind hierher gekommen und natürlich geht's ihnen dann gut. Sie erleben gerade eine tolle Buchmesse, wo was los ist. 25% der Jugendlichen in unserem Land. Quelle Bundesbeauftragte für Suchtgefahren. 25% der Jugendlichen in unserem Land nehmen am öffentlichen Leben nicht mehr teil, weil sie nur noch vorm Computer sitzen. Wer aber nicht mehr rausgeht, der sieht keine schönen Bilder. Und wer keine schönen Bilder sieht, der hat die Mundwinkel unten hängen. Und deswegen sage ich, Karneval heißt rausgehen, lachen. Ob es befohlen ist oder nicht, ist mir scheißegal. Es geht den Leuten hinterher besser und dann ist es richtig. Ich finde, man sollte Karneval auf Krankenschein geben.
Ich habe unseren Gast des Tages, Bernd Stelter, auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Er schreibt Bücher, macht Fernsehen, ist aktiver Karnevalist und er tourt auch mit seinem Bühnenprogramm ganz quer durch unser Land. Gibt es für dich, Bernd, eigentlich einen Unterschied, das habe ich ihn gefragt, wo du arbeitest, auf der Bühne oder vor der Kamera?
Es ist ein Riesenunterschied. Die Bühne ist die Basis und wenn Menschen 2,5 Stunden lang bei mir im Kabarett sitzen und gucken sich ein Programm an und gehen hinterher raus und sagen, boah, war das ein geiler Abend, dann kann man eine Kamera draufhalten.
Mhm.
Umgekehrt, glaube ich, geht nicht. Lieber erstmal die Bühne und da richtig was hinkriegen. Und wenn das geklappt hat, dann meinetwegen auch gerne Fernsehen. Ich mache sehr gerne Fernsehen, so ist es nicht.
Was guckst du denn, wenn du jetzt so einen Abend frei hast? Bist du dann eher der nur guckt, wenn Fußballsendungen laufen? Guckst du gerne politische Sendungen, weil du hast lange Zeit auch ein kritisches Programm gemacht, kritische Lieder geschrieben?
Ich schaue mir gerne eine Talkshow an. Ich halte abends Fernsehen für völlig unproblematisch. Das geht super. Nachmittags ist ein Problem. Nachmittags bin ich in der nächsten Stadt der Tournee angelangt und komme in ein Hotelzimmer und soll jetzt Fernsehen gucken, sagt Kleinhirn. Und dann sieht man entweder Gerichtsshows, mittlerweile ja nicht mehr. Die Leute werden ja jetzt zu Hause gefilmt und brüllen sich da gegenseitig an die ganze Zeit. Und das Ganze ist gescriptet. Das heißt, da gibt es Drehbücher, wie die sich anbrüllen. Und das wird bitte sehr von 35% der Deutschen geguckt. Und die einzige Chance, die man nachmittags hat, ist noch Zoosendungen zu erreichen. Ja? Eichhörnchen, Matjes und Co. oder wie die heißen.
Findet sowas denn in deinem Bühnenprogramm Mundwinkel hoch dann auch statt, solche Alltagsbeobachtungen?
Ja.
Oder worum geht es?
Weil ich rege mich über diese Scripted Reality so dermaßen auf. Ich finde das so schlimm, denn die Leute gucken das und ich glaube, dass die Begründung, warum sie es gucken, ist, denen geht es noch schlechter als mir, also geht es mir gut.
Was fehlt denn deiner Meinung nach im Fernsehen? Es gibt unglaublich viel Comedy, es gibt viel Sport, es gibt viele politische Talkshows, es gibt
am Morgen Sendungen. Dass wir einfach vergessen haben, dass man es auch mal ausschalten kann. Also ich glaube am Nachmittag
Radio hören stattdessen.
Wenn nachmittags nur so ein Mist kommt, ja, ausmachen. Wir machen morgens um 7 Uhr das in den Computer an und das Internet läuft Flatrate-mäßig durch. Wir können alle 45 Minuten checken, was es bei Spiegel Online Neues Fürchterliches gibt. Dann gucke ich alle halbe Stunde nach, was ich für E-Mails bekommen habe. Dann brüllt mich der Computer an, ich hätte Post. Wir lassen uns hetzen und wundern uns, dass es uns nicht gut geht. Computer auch mal runterfahren, Fernseher auch mal ausschalten.
Verhindert auch Burnout.
Unbedingt. Aber Burnout, jetzt kommt Burnout. So, ich habe letzte Woche einen Bericht gelesen von einem Professor aus der Charité in Berlin über Burnout. Und er sagt, alle Burnout-Patienten haben ein gleiches Phänomen. Die sagen nämlich, nein, natürlich habe ich Stress, aber ich arbeite sehr gerne. Das heißt, mein Stress ist auch ein positiver Stress, deswegen ist der nicht so schlimm. Und dann sitze ich natürlich da und nicke mit dem Kopf und denke, ja klasse, das sage ich auch regelmäßig. Ja? Insofern kriegt man dann so ein bisschen eine kleine Sorgenfalte zwischen die Augen. Und das andere, was die gleich haben, ist, wenn man sie fragt, wo können sie entspannen, dann kommt immer als Antwort, So, und da habe ich die Lösung. Also, ich in einem Wohnwagen in Holland, 4 Wochen, und wir haben es eben schon besprochen, auf dem Golfplatz. Auf einem Golfplatz habe ich keine Familie, keinen Beruf, nix. Das ist sehr passend.
Also, das machst du immer noch gerne, ne? Dieses Camping. Warte mal, ich muss mal ganz kurz holen. Der Tod hat eine
Anhängerkupplung.
Anhängerkupplung. Du hast nämlich mal einen Camping-Krimi geschrieben.
Ja, ja, das war die Geschichte.
Was ich sehr lustig finde als Beschreibung. Was bitteschön ist ein Camping-Krimi?
Ja, ich hatte mir halt überlegt, wenn man über so einen Campingplatz stolziert, vor fast jedem Wohnwagen steht ja so eine Sitzecke und da liegt auf jedem Tisch immer ein Buch. Und dieses Buch ist in 90% der Fälle ein Krimi. Also habe ich mich gefragt, was wäre denn wohl der perfideste Mord, der auf so einem Campingplatz stattfinden könnte? Und das habe ich mir unter Zuhilfenahme von einer Flasche Rotwein überlegt. Und am Fuße der Flasche Rotwein war ich zu der Erkenntnis gelangt.
Am Fuße des Bernd Stelter, Moment.
Wenn der Kantinenwirt des Campingplatzes kopfüber in der Porta-Potti-Entsorgungsstation ertrunken aufgefunden wird und es sieht nicht nach Selbstmord aus, das wäre schon mal ein schöner Anfang. Und genau so fängt das Buch an. Und das kann nur heißen, der Tod hat eine Anhängerkupplung.
Was ist das Schöne, bitteschön, am Camping?
Ich glaube, um das am Anfang zu verstehen, braucht man Kinder.
Ja,
also wir hatten, unsere Kinder waren 2 und 4 und wir waren in Ferienhäusern und in Hotels und wir waren 24 Stunden Animateur der eigenen Kinder. Und das ging mir irgendwann gewaltig auf den Senkel. Mhm. Da haben wir meine Schwester besucht auf einem Campingplatz und die Kinder waren zupp, verschwunden. Einmal die Stunde ist einer von uns beiden, also meine Frau oder ich, hinterhergelaufen, aber auch nur, um nicht unpädagogisch zu wirken. Und dann haben wir halt gesagt, wir haben bisher irgendwas falsch gemacht. Und dann haben wir uns diesen Wohnwagen angeschafft. Und dann habe ich so ganz langsam nach und nach bemerkt, wie schön das ist.
Hast du dann aufgerüstet? Sind die Wohnwagen größer geworden?
Ja, natürlich.
Das Vorzelt länger? Oder?
Und elektrischer Rasenmäher und all diese Sachen.
Ach, komm.
Ja, natürlich. Die Nachbarn haben ja auch ständig neue Sachen. Letztes Jahr war ich in Sommerferien in Holland, da haben die Nachbarn im Vorzelt eine Spülmaschine. Glaubst du, was ich für Probleme habe, meiner Frau zu erzählen, dass das mit Romantik nichts mehr zu tun hat? Aber das ist sehr witzig.
Du lässt sie noch im See das Geschirr dann spülen.
Ja, die Leute sagen immer, warum machst du Camping, da sind so viele Leute. Ich sage, Entschuldigung, und ihr macht Urlaub im Hotel? Da sind doch mehr. Ja, wenn ich morgens frühstücke, frühstücke ich in meinem eigenen Vorzelt. Mit meiner Familie, in meinem alten Jogginganzug. Das probier mal im Maritim Hotel.
Bernd Stelter ist unser Gast des Tages. Ich habe ihn getroffen auf der Frankfurter Buchmesse. Und wenn wir schon über Camping sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Holländer sprechen. Und ein Mann hat ihn ganz besonders geprägt, Rudi Carrell. Dazu gleich mehr mit Bernd Stelter. Ein Holländer hat den Weg von Bernd Stelter ganz entscheidend mitgeprägt, der Entertainer Rudi Carrell. Und ich wollte von Bernd Stelter wissen, welche Rolle hat er denn für dich gespielt?
Ja, Rudi war für mich kein Freund, er war ein Mentor. Der war einer, der immer aufgepasst, dass aus mir was wird. Aus irgendeinem Grund war er der Ansicht, damit das passiert, darf man mich nicht loben. Das lief also am Ende einer Sendung, 7 Tage, 7 Köpfe, lief es ungefähr so ab. Hey Mike, toller Witz, super gemacht. Hey, klasse, ne? Gabi, großartig. Kalle, du hast so eine dupe Witze. Bernd, du warst auch da. Und das war immer so. Es war immer so. Der Mann hat mich nie gelobt. Und es war für mich sozusagen eine ständige offene Wunde, dass ich da nie gelobt wurde. Und
aber dann, das hätte man bei ihm nie angesprochen.
Natürlich nicht, aber er hat mir natürlich wirklich entscheidende Tipps gegeben. Als ich das erste Mal bei 7 Tage, 7 Köpfe war, da hat er gesagt, du bist ein dicker Mann. Ein dicker Mann lehnt sich nicht nach vorne und brüllt über den Tisch. Ein dicker Mann lehnt sich zurück und erzählt seine Geschichte. Seitdem habe ich mich zurückgelehnt, erzähle meine Geschichte und klappt ziemlich gut.
Aber jetzt bist du ein dünner Mann, jetzt musst du das
noch ändern. Nein, also ich bin aber immer noch ein Geschichtenerzähler. Aber das Schöne bei Rudi war halt, er war halt ein unglaublicher Profi, der von sich und seinem Team immer alles erwartet hat. Mhm. Deswegen konnte er auch sehr böse werden, wenn das nicht klappte. Aber es war seinem Publikum und seinen Fans gegenüber, hat er ein Verhältnis gehabt, das ich selten irgendwo gesehen habe. Ich war mit ihm auf dem Weg zu seinem Hotel. Wir hatten eine Sendung aufgezeichnet und wollten die bei ihm im Zimmer gucken. Und auf dem Weg zum Hotel, da sprach ihn eine ältere Dame und sagte, Herr Carrell, entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Und da hat Rudi allen Ernstes gesagt, du musst dich nicht entschuldigen, du hast mein Auto bezahlt. So. Und an dem Tag, glaube ich, habe ich begriffen, Die Menschen haben alle mein Auto bezahlt. Seitdem, wenn ich mein Kabarettprogramm gespielt habe, sitze ich hinterher im Foyer und gebe so lange Autogramme, bis jeder eins hat. Mhm. Lass mich so lange mit allen Leuten fotografieren, bis es fertig ist. Mhm. Weil die haben alle mein Auto bezahlt.
Deswegen hast du auch einen ganz blauen Finger, weil du heute schon so viele Autogramme gegeben hast.
Genau,
ne?
Ja.
Und kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, das war, glaube ich, ein ganz besonderer, als er dich dann tatsächlich angerufen hat. Rudi Carrell war bei dir am Telefon.
Ich habe ihn ja getroffen bei einem Medientreff und ich gehe da ungern hin. Ich bin wirklich kein Mensch für Medientreffs, aber ab und zu muss man. War in Köln in einem Hotel und ich unterhielt mich gerade mit Heribert Fassbender über Fußball. Das war ein sehr spannendes Gespräch und plötzlich tippte mir einer auf die Schulter und sagte, hast du Lust auf 7 Tage, 7 Köpfe? Was habe ich ein Glück gehabt, dass ich an dem Tag zu diesem Medientreff gegangen bin. Wäre ich da nicht hingegangen, hätte Heribert Fassbender 10 Jahre lang bei 7 Tage, 7 Köpfe gesessen. Ja. Und dann kam ich nach Hause und sagte zu meiner Frau, stell dir vor, die Sendung schlechthin, also das, wo ich immer gesagt habe, das wäre mein Ding, da darf man sitzen, da muss man nicht stehen, wäre genau meins. Ne? Und der Rudi Carrell hat mich angesprochen, hast du Lust auf 7 Tage, 7 Köpfe? Mhm. Und die sagt, ist ja großartig. Dann bin ich im Keller, habe eine Flasche Champagner hochgeholt, haben wir die aufgemacht. Und als die schöne Flüssigkeit im Glas war, habe ich gesagt, Moment, ich habe dir meine Telefonnummer nicht gegeben. Wir haben eine Geheimnummer, der kann mich gar nicht anrufen. Dann habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können und am nächsten Morgen gegen 11 ging das Telefon. Hallo, hier ist Rudi. Rudi, war das wurscht, ob du eine Geheimnummer hattest oder nicht. Im Notfall hätte er halt den Bundeskanzler angerufen, der hätte ihm die Nummer durchgegeben.
Im Dezember 2005 lief die letzte Sendung von 7 Tage, 7 Köpfe. Wäre das jetzt heute so ein Format noch vorstellbar? Fernsehlandschaften ändern sich unglaublich schnell. Sehgewohnheiten von uns allen ändern sich vielleicht auch.
So ein Format in der Art, das ist sicher immer vorstellbar. Was nicht mehr sein könnte, wäre dieses starre Format. Wir hatten unsere 6, 7 Themen, die wurden einzeln abgearbeitet. Und Rudi war ein Mensch, der gegen jegliche Art von Improvisation war. Rudi war ein Planungsgenie und er hat alles geplant. Wenn er zu Harald Schmidt in die Sendung ging, dann hat Harald Schmidt erstmal 6, 7 Sätze bekommen, die Rudi brauchte, um hinterher eine Pointe draufzusetzen. Das wurde erstmal alles so vorbereitet. Dann hatte der schon Knieschoner an, weil er noch einen Kniefall vorm Publikum machen wollte. Und er hatte sämtliche Requisiten vorbereitet. Das war dieses Fernsehen, was Rudi geprägt hat. Und das ist heute nicht mehr so. Insofern wird es diese Sendung so sicher nicht mehr geben. Es gibt auch Leute, die sagen, ist das nicht sehr schade, dass es die nicht mehr gibt? Nein, schade ist es nicht. Das ist das falsche Gefühl. Ich bin sehr dankbar, dass ich es hatte. Wenn ich daran denke, mit welchen Menschen ich da zusammenarbeiten durfte und wie lange, dann empfinde ich auch Demut. Aber es ist nicht schade. Ich bin auch froh, dass ich jetzt was anderes mache.
Und gerade eine Kollegin aus diesem Ensemble von 7 Tage, 7 Köpfe war ja sehr häufig in den Medien in letzter Zeit. Gabi Köster hatte einen Schlaganfall und hat darüber ein Buch geschrieben. Hattet ihr in diesen Jahren, die ja für sie unglaublich schwer waren, wo sie sich zurückgekämpft hat in das Leben, dann auch Kontakt? Entsteht da eben auch so etwas wie Freundschaft?
Ich glaube mal, Gabi hatte immer zu Kalle Pohl und Micha Zukunft mehr Kontakt als zu mir. Das war normal, aber der Kontakt ist auch in der Zeit nicht abgerissen. Und wir haben uns dann nochmal getroffen beim Pink-Konzert und so. Und ich bin sehr froh, dass Gabi wieder da ist und bin sehr froh, dass sie halt vor allem ihre unglaubliche Schnauze dabei nicht verloren hat. Und sie kann sich vielleicht im Moment nicht so bewegen, wie sie es gerne würde, aber sie denkt noch so und das finde ich großartig.
Und genauso geht es auch eben unserem Gast des Tages heute, Bernd Stelter. Ein Mann, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Aber verschlägt es so einem Comedian eigentlich auch mal die Sprache?
Ja, natürlich.
Also zum Beispiel, ich erinnere mich, dass du für Rudi Carrell hast du doch die große Sendung, die Hommage-Sendung eigentlich für ihn nach seinem Tod.
Die habe ich moderiert. Ich weiß noch, es war im Karneval. Wir saßen im Auto und ich hatte einen Fernseher im Auto und dann war die goldene Kamera, wo Rudi dann seine Dankesrede gehalten hat mit brüchiger Stimme und trotz allem mit diesem unglaublichen Humor, dass der Stuhl auf die Bühne geworfen wurde und so, da konnte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Und ich musste dann 10 Minuten später auf eine Bühne und lustig sein. Das ist mir extrem schwer gefallen. Ich glaube, dass ein Komiker immer auch eine dunkle Ecke braucht. Wenn du keine traurigen Gedanken hast, dann bist du auch nicht humorvoll. Dann bist du vielleicht witzig, aber witzig alleine reicht nicht. Heinz Erhardt zum Beispiel, der war depressiv, weil er die panische Angst hatte, dass ihm am nächsten Tag nichts mehr einfallen würde. Das habe ich zum Glück nicht. Ich habe auch immer Angst, dass mir nichts mehr einfällt, aber es nimmt nicht so ein Ausmaß an.
Aber du bist auch ein sehr geerdeter Typ. Also du bist auf jeden Fall ein Familienmensch.
Ja.
Das Thema Familie taucht auch immer wieder sogar in deinen Bühnenprogrammen auf. Du sagst
Pubertät ist mehr als Pickel, hieß das ein Programm. Also
Genau.
Da ging es genau darum, ja.
Ja, ja. Aber ist das für dich wichtig, da eben auch so
Die Familie ist mein Rückzugspotenzial. Dahin kann ich immer zurück. Und ich führe eine Traumehe. Und obwohl wir gar nicht so sind wie andere. Ich weiß von bei uns am Stand, da auf der Buchmesse, treffe ich Leute, die sagen, sie sind noch nie in ihrem Leben ohne ihre Frau unterwegs gewesen. Jede Lesung ist die Frau mit dabei. Klasse, ich würde wahnsinnig werden. Ja? Wir machen das so, das fing ja schon sehr früh an, als die Kinder noch kleiner waren, da habe ich dann irgendwann gesagt, so, du bringst die Blagen ins Bett und ich übernachte an der Hotelbar. Und dann bin ich auf Tournee gegangen. 5 Tage, nicht allzu lange, aber und so am ersten Tag ist das super und am dritten Tag reicht einem das Handy nicht mehr, da will man sie wieder in den Arm nehmen. Und so hat durch diese Arbeit, durch Tourneen, durch Bücherschreiben, Lesereisen, hat auch nach 22 Jahren Ehe die Sehnsucht noch eine Chance. Und das finde ich ganz großartig.
Ja, das klingt ja so ein bisschen wie ein Glücksgeheimnis, ja, wie ein kleines Geheimrezept.
Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich bewundere die Leute auch, die das anders sagen. Mhm. Die sagen, hey, wir sind jede Nacht zusammen, das ist ganz toll. Ja, nee, wenn sie das ganz toll finden, ist das ja ganz wunderbar so.
Du hast 2 Kinder, sind die denn so auf dem Weg, vielleicht mal in deine Fußstapfen zu treten? Haben die dieses Showtalent von dir ein bisschen geerbt?
Sie sind beide wirklich extrem humorvoll. Das ist schon klasse. Kommen auch immer regelmäßig an und liefern Sprüche ab, weil sie halt wissen noch von 7 Tage, 7 Köpfe, für einen guten Spruch gibt es 60 Euro. Und nein, meine Tochter ist ein großer Musical-Fan. Sie ist, ist in einer Musical-Schule und singt
das
wunderbar.
Ist
und
etwas,
also möglich ist alles.
Weil ich weiß, dass dir Kinder sehr am Herzen liegen. Als Vater natürlich, klar, natürlich auch die eigenen, aber eben auch, du bist jemand, der versucht, in der unmittelbaren Nachbarschaft, in deiner Stadt etwas zu verändern.
Ja.
Unsere Kinder, unsere Zukunft, da bist du sehr engagiert. Das ist eine Bürgerstiftung, glaube ich. Was macht ihr da?
Ich hatte mal irgendwann einen Kabarettpreis bekommen in Aachen, der war dotiert mit 2.500 Euro für einen guten Zweck. Und ich wollte es nicht an irgendeinen guten Zweck geben, also bin ich zum Bürgermeister gefahren und habe gesagt, so, sag mal, was ist in unserem Ort wirklich notwendig und leider kein Geld mehr da? Und der sagte, er kann 2 Streetworker beschäftigen, die sich um die Kids auf der Straße kümmern. Nur wenn die irgendwas machen wollen, ist kein Geld mehr da. So, das war die Grundidee. Und daraus ist dann hinterher eine Stiftung geworden. Und jetzt haben wir schon viel, viel Geld zusammengekriegt. Mhm. Denn auch in kleinen Gemeinden ist es so, dass für Jugendarbeit hat eine Kommune nie Geld. Und für Jugendarbeit muss man dringend Geld haben.
Für dich war es einfach wichtig, etwas in deinem unmittelbaren Umfeld zu tun.
Also da in meiner Stadt die Jugendarbeit unterstützen. Und da gibt es halt in Köln dieses Elternhaus der Kinderkrebsklinik. Das ist so toll, weil wenn ein Kind so eine schlimme Erkrankung hat und muss stationär da bleiben, dann gehören die Eltern dazu. Mhm. Und die Eltern können sich das dann teilweise nicht leisten. In dem Elternhaus der Kinderkrebsklinik kann man umsonst wohnen. Nur es muss irgendeiner bezahlen. Also da engagiere ich mich auch, damit das funktioniert.
Bernd Stelter ist unser Gast des Tages heute und das Gespräch habe ich mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse geführt. Gleich mehr. Ja, und auch von ihm wollte ich wissen, auf der Frankfurter Buchmesse, wie sieht eigentlich ein typischer Sonntag im Hause Stelters aus?
Also sonntags ist ja sehr oft der Tag, wo ich von Tournee wiederkomme. Samstags spielt man, am nächsten Morgen läuft man auf und Sonntag ist halt der Tag, wo mein Sohn Schlafrekorde aufstellt. Ja, der ist jetzt 19 und der ist durchaus in der Lage, bis 2-3 Uhr nachmittags zu schlafen. Ich beglückwünsche ihn dafür. Ich leide ja mittlerweile an seniler Bettflucht. Das heißt, ich bin dann so 7:30, 8 bin ich wach.
Wirst du dann nervös und tigerst durch die Wohnung, willst du ihn am liebsten wecken oder bist du dann
ich hole mir dann eine Zeitung und mache mir einen Kaffee und setze mich dahin und beobachte, wie ganz langsam die Familie nach und nach wach wird. Und so gegen 2 Uhr fangen wir dann an zu frühstücken. Das ist toll.
Was ja auch wiederum gut ist fürs Abnehmen, ja, wenn du dann nicht schon 3 Croissants gegessen hast.
Croissants ist übrigens ganz tödlich, ne? Croissants, ich finde die auch super lecker, aber also für einen Croissant
muss man sehr lange laufen.
Muss man sehr lange laufen, ja.
Wie lange?
Ach, über eine Stunde. Körnerbrötchen sind super lecker und sind vernünftig, aber Croissants sollte wirklich nur eine absolute Ausnahme sein.
Siehst du, jetzt sind wir doch schon wieder beim Thema Abnehmen. Aber gibt es denn etwas, was dir besonders fehlt jetzt kulinarisch, wo du sagst, oh, das würde ich gerne mal außer Croissants vielleicht?
Currywurst, Pommes, Mayo. Das liebe ich zwischendurch.
Oh, hab ich schon lange nicht mehr
gegessen. Da sage ich dann auch, ja, dann essen wir es halt. Da bin ich anders drauf als die katholische Kirche. Ich finde, sündigen ist auch toll. Ne? Man muss halt nur aufpassen, wenn man so eine Currywurst, Pommes, Mayo isst. Dann hat man gesündigt. Wenn man die am nächsten Tag wieder isst, ist es aber keine Sünde mehr, sondern eine dämliche Angewohnheit. Und dämliche Angewohnheiten, die kann man sich auf die Hüfte tackern, die sind drauf.
Kannst du denn selber kochen? Bist du jemand, der auch
mal in der Küche steht? Ich kann selber kochen. Ich habe ja lange Jahre studiert. Ich habe VWL studiert in Bonn. Und da muss man kochen als Student. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die besser kocht. Also insofern, warum sollte ich? Meine Frau kocht so klasse, da mache ich ihr lieber keine Konkurrenz.
Ganz eindeutig. Ja, gibt es drei Bücher, von denen du sagst, die sollte man unbedingt mitnehmen auf diese berühmte einsame Insel oder in den Urlaub?
Ja, natürlich gibt es die. Es gibt 20. Also,
nennen wir welche.
Aktuell Rebecca Gablé, Der dunkle Thron. Weil das ist sowas, da verschwinde ich irgendwo in England in der Zeit nach den Rosenkriegen. Und ich ertappe mich dann selber dabei, dass ich in einem Sessel sitze, aber eigentlich sitze ich auf einem riesigen Pferd und reite gerade Richtung London. Das ist, also die packt mich wirklich.
Hast du so einen Ort, an dem du nur lesen kannst? Oder?
Nee.
Leute, die können nur im Bett lesen oder nur auf ihrem
Nein, ich kann im Bett lesen, ich habe eine Sofaecke. Ich bin Hörbuchfreak. Ja, ich sitze im Auto, bin viel auf Tournee und höre viel und gut. Und gerne, kann ich also überall.
Bist du so ein Parallelleser mit zwei, drei Büchern?
Ja, eins hören, eins lesen und so. Eins unterwegs, eins zu Hause.
Nächste Buch,
John Irving, Hotel New Hampshire. Ich glaube, so mein All-Time-Favorite. Und drittes.
Für deinen 19-jährigen Sohn, liest der? Lesen deine Kinder?
Meine Tochter liest wie verrückt. Ich kenne keine 19-jährigen Jungs, die lesen. Zumindest bei mir in der Familie gibt es keine. Ich möchte noch ein ganz altes noch. Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm. So, das wären drei, wo ich sagen würde, da hatten wir mal eine schicke Mischung.
Lieber Bernd, es ist immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Ich bedanke mich ganz herzlich. Also, Liebling, wer hat den Bernd geschrumpft? Heißt das Buch nicht, aber wer abnimmt,
hat mehr Platz im Leben.
Ja, wofür nutzt du denn jetzt den Platz im Leben?
Das ist relativ einfach. Man denkt vielleicht immer, wer abnimmt, hat mehr Platz im Anzug. Das würde aber nicht reichen. Dass man in normale Anzüge passt, ist prima. Aber ich habe zum Beispiel beschrieben, dass ich durch völligen Zufall in einer Aerobic-Stunde mit 30 jungen Frauen gelandet bin.
Aha. Ja?
Und das dauerte 90 Minuten und ich bin dabei nicht gestorben. Und das bedeutet, man hat wirklich mehr Platz im Leben. Man hat eine andere Art von Lebensqualität, das ist schön.
Nun hast du gerade beschrieben, dass du ein glücklich verheirateter Mann bist. Aber reagieren Frauen auf dich auch anders, jetzt wo du schlanker bist? Stellst du das fest? Wirst du anders wahrgenommen?
Also das Problem ist, ich nehme das ja nicht wahr. Ich bin da immer schon in der Beziehung sehr stoffelig gewesen. Ich glaube im Endeffekt nicht. Es gab ja auch eine Menge Frauen, die fanden das Dicke schön, weil sie dachten, der ist bestimmt rund. Viele haben immer gedacht, rund und gesund, rund ja, gesund nicht.
Bernd Stelter, wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben, heißt dein neues Buch für dein Bühnenprogramm Mundwinkel hoch. Viel Erfolg und danke, dass du da warst.
Ich danke für die Einladung.
Dein Applaus.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.